Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich möchte heute, wie schon angekündigt, über Lebenshunger mit euch nachdenken. Und vorweg lese ich euch den Psalm 90 vor, den ältesten Psalm in der Bibel. Und der Autor ist Mose. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und du sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es in der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch, und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass dein Knecht, dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und das Werk unserer Hände ordne du für uns. Ja, das Werk unserer Hände ordne du. Ein Mann vor Gott. Und seine Eindrücke finden wir eben hier beschrieben in diesem Psalm 90. Mose vor Gott, total beeindruckt und auch in einer gewissen Dramatik beschrieben. Er versucht, die Dinge zu bewältigen und stellt hier auf der einen Seite das Wesen Gottes dar und auf der anderen Seite das Wesen des Menschen. Auf der einen Seite die Ewigkeit Gottes und auf der anderen Seite die Vergänglichkeit von uns Menschen. Und diese beiden Pole sind für uns Menschen eigentlich unverständlich und auch unbegreiflich. Unverständlich und nicht wirklich nachzuvollziehen ist für uns, so behaupte ich mal, die Vorstellung von der Ewigkeit. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als kleines Kind im Bett lag abends und mir vorgestellt habe, was Ewigkeit ist. Ja, Ewigkeit bedeutet, es geht immer weiter. Immer weiter, okay. Jetzt denkt der kleine Andreas weiter, immer weiter, immer weiter. Unfassbar. Ewigkeit ist unvorstellbar, ist unbegreifbar für uns. Und dennoch ist es irgendwie ein aufwühlender Gedanke. Es ist etwas, was in uns lebt, sagt die Bibel, und wonach wir auch Sehnsucht haben, aber was dennoch unvorstellbar ist für uns. Es gibt einen Dichter, Rainer Maria Rilke, der hat das mal so ausgedrückt, der war kein Christ, er war Agnostiker, er glaubte eigentlich an nichts. Und er sagte, aber in meinem Herzen, da wohnt obdachlos die Ewigkeit. Also er spürte in sich eine Ewigkeitssehnsucht, mit der er aber nicht klarkam. Und dieser Ewigkeit, die der Mose versucht hier zu beschreiben, Gott in seiner Ewigkeit, du warst schon, bevor diese Berge von dir gemacht worden sind. Und die Berge, die sind ja für uns so monumental Schöpfungsdinger, wo wir denken, ja, so alt kann man gar nicht sein und werden. Und dann sagt er, noch bevor du die Berge gemacht hast, warst du schon von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unvorstellbar, das springt meine Vorstellungskraft. Und auf der anderen Seite steht aber die Vergänglichkeit des Menschen. Die Vergänglichkeit, der wir ausgesetzt sind, die wir erleben an unserem eigenen Körper, an unserem eigenen Leben, spüren wir die Vergänglichkeit, die Hinfälligkeit unseres irdischen Lebens. Und auch das ist irgendwie nicht begreiflich. Mose beschreibt das hier im Psalm 90 mit ganz, ganz vielen Worten, mit ganz vielen Bildern, wie schnell unser Leben verfliegt. Er sagt, wir bringen unser Leben zu wie ein Schlaf am Morgen. Er sagt, unser Leben ist manchmal so wie ein Fluss, das zischt so dahin. Wie ein Flug, sagt er an einer Stelle. Wie ein Geschwätz. Also ganz viele Bilder verwendet er. Wie eine Blume, die aufsprießt am Morgen und abends ist sie verwelkt. So hinfällig ist unser Leben. Wir erleben das, wir spüren das, aber das ist eigentlich unbegreiflich. Ich behaupte, der Tod ist eigentlich unbegreiflich. Kann man Tod begreifen? Kann man die Vergänglichkeit seines Lebens überhaupt richtig bewältigen? So, und das wird hier von Mose sehr realistisch gegenübergestellt. Die Ewigkeit, wow, Gott ist ewig. Und meine Vergänglichkeit. Und dazwischen, in dieser Spannung, führen wir unser Leben. Wollen wir leben? Und diese Spannung wird hier von dem Mose versucht aufzugreifen. Er will uns in diesem Gebet Hilfestellung geben. Der bekannteste Vers aus diesem Psalm ist vermutlich der Vers 12. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Herr, lehre mich bedenken, dass ich meine Tage richtig zähle, weil mein Leben endlich ist. Es hat ein Ende. Bitte hilf mir, das zu begreifen. Oder dieses Gebet, Herr, ordne du das Werk unserer Hände. Bitte gestalte du mein Leben, ordne mein Leben, förder die Werke meiner Hände, aber ordne du sie auch. Und ich möchte aus diesem Gebet von Mose, aus diesem Psalm 90, einen kleinen Satzteil herausgreifen. Und das ist der erste Teil von Vers 14, wo er betet, sättige uns frühe mit deiner Gnade. Sättige uns frühe mit deiner Gnade. Und dann geht es weiter, dann wollen wir unser ganzes Leben lang dich loben. Sättige uns frühe mit deiner Gnade. Drei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist etwas ausufernd, aber die weiteren Gedanken, Punkt 2 und 3, ist dann kürzer. Also nicht, dass ihr unruhig werdet. Also der Gottesdienst soll in den zeitlichen Rahmenbedingungen bleiben. Aber erstmal finde ich bemerkenswert, dass der Mose zu Gott schreit und sagt, mach mich satt, sättige mich. Da gesteht ein Mann ein, dass er Lebenshunger hat. Und daher kommt das Thema von heute. Da ist einer hungrig. Mose bittet um Sättigung. Er möchte satt werden. Wir leben in einer so reichen Gesellschaft heute, dass das Phänomen satt zu sein schon für viele Menschen einen negativen Aspekt hat. Vielleicht kennt ihr das, ja? Ihr setzt euch abends vor dem Fernseher auf die Couch und haut euch eine Tüte Chips rein, weil ihr auch hungrig seid. Und danach sagt ihr, oh, ich bin so satt. Das empfinden wir schon gar nicht mehr als positiv. Aber wenn man mal Hunger erlebt hat im Leben, die Menschen, die sagen, satt sein ist sowas Gutes. Wenn du eine richtige Nahrung zu dir genommen hast und die du bist kalt und kommst verfroren nach Hause und kriegst du so eine Erbsensuppe und dann schwappt die hinterher so warm in deinem Bauch hin und her. Du bist richtig satt, das ist gut. Es ist ein gutes Gefühl, satt zu sein. Und daher kommt auch diese positive Besetzung hier bei Mose. Er sagt, ich möchte satt werden, ich habe Lebenshunger. Also satt sein ist gut. Und da möchte ich mich selber fragen, aber auch dich fragen heute Morgen. Wenn wir jetzt mal von satt sein ausgehen im Sinne von Zufriedenheit, nicht im Sinne von Überdruss, Ekel, weil ich so satt und vollgefuttert bin, sondern satt sein im Sinne von Zufriedenheit. Wenn wir davon ausgehen, bist du satt? Bist du zufrieden? Bist du befriedigt mit deinem Leben? Ja, es gibt so Momente in unserem Leben, wo wir richtig voll zufrieden sind, ne? So, wir sind in irgendeinem Konzert bei der Lieblings-Pop-Gruppe, die wir mögen. Und dann gehen wir so richtig auf und sind ergriffen. Wir sind regelrecht ergriffen und richtig ausgefüllt. In dem Moment ist für nichts anderes mehr Platz. Ja, dann sind wir satt. Oder man erlebt die Liebe als Mann und Frau. Man ist richtig gepackt davon, ganz ergriffen davon, ausgefüllt. Es gibt so Momente in unserem Leben, ja. Aber als Dauerzustand bist du noch lebenshungrig oder bist du satt? Nicht, du hast es satt, das gibt es auch manchmal in unserem Leben, ne? Sondern bist du satt im Sinne von Zufriedenheit. Wir leben in einer Zeit, finde ich, wo wir immer von einer Erregung zur anderen geführt werden. Es gibt ganz viele Angebote in unserem Leben, virtuelle Angebote, Live-Erlebnisse, wo wir ganz viel erleben können und wo wir dann auch mal richtig so begeistert sind. Aber was ist das Endergebnis davon? Es gibt so einen Song von einem Liedermacher, Wolf Biermann, der Song vom donnernden Leben. Und das finde ich so schön in diesem Song, weil er dann so anfängt, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und dann fängt er an aufzuzählen, was alles in seinem Leben ist. Aber dann sagt er, da muss doch noch irgendwas kommen. Da muss doch noch Leben ins Leben rein. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das donnernde Leben, wo ist es denn? Man erlebt so viel, aber irgendwie gibt es da dann doch den Hunger noch in unserem Leben, oder? Den Hunger nach mehr. Und die Generation, die so schon so alt ist wie ich oder noch älter, die lächelt jetzt und sagt, ah, das ist ein Problem der Jugend, die sind noch hungrig. So die jungen Hunde, die tigern überall rum und gucken überall, sind neugierig und hungrig. Aber wir Alten, wir sind so abgeklärt, wir haben es hinter uns. Na, uns kann das nicht mehr so tangieren. Weit gefehlt, würde ich sagen. Ich habe sehr alte Menschen getroffen, die auch noch mit dem Gefühl unterwegs waren, aber da muss doch noch was kommen. Irgendwas muss doch da noch kommen. Satt bin ich doch nicht, oder? Ich weiß nicht, ob ich euch dieses Gedicht schon mal hier vorgelesen habe von Theodor Fontane. Ihr wisst ja, ich liebe Gedichte. Und Theodor Fontane hat ein Altersgedicht geschrieben, in dem er die Situation der alten Generation mal so beschreibt. Das Lied, das Gedicht heißt, ja, das möchte ich noch erleben. Eigentlich ist mir alles gleich. Der eine wird arm, der andere reich. Aber mit Bismarck, was wird das noch geben? Ja, das mit Bismarck, das möchte ich noch erleben. Eigentlich ist alles so. Heute traurig, morgen früh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ach, es ist nicht viel dahinter. Aber mein Enkel, so viel ist richtig, der wird demnächst grundschulpflichtig. Die Schultüte möchte ich ihm geben. Ja, das möchte ich noch erleben. Eigentlich ist alles nichts. Heute hält's und morgen bricht's. Hin stirbt alles und geringe wird der Wert der irdischen Dinge. Doch wie tief herabgestimmt auch das Wünschen Abschied nimmt, immer klingt es doch daneben. Ja, das möchte ich noch erleben. Egal wie alt wir werden, da gibt es noch einen Hunger, oder? Ein Hunger nach mehr. Und ich finde es gut, wenn wir einfach mal überlegen würden, was möchte ich denn noch erleben im Leben? So ein Novembernachmittag, da kann man als Paar, als Familie, als Freunde mal sich so Gedanken darüber machen, beim Spaziergang, beim Kaffee trinken. Was ist eigentlich meine Lebenserwartung noch? Was möchte ich denn noch erleben? Zum Beispiel in den Beziehungen, die ich habe. Mit meiner Partnerin, meinem Partner. Oder ich möchte noch erleben, dass ich überhaupt einen Partner bekomme. Oder was möchte ich noch erleben in meinem Berufsleben? Welche Karriereschritte erträume ich mir? Was möchte ich mir noch anschaffen? Welche Reise möchte ich noch machen? Oder welche Erlebnisse habe ich vor mir? Was möchte ich noch packen und erleben und erreichen? Und in meinem Leben gibt es noch einen Lebenshunger, auch im Blick auf das irdische Leben. Ich möchte noch ein paar Jahre mit Brigitte zusammen sein, mit ihr noch manches erleben. Partnerschaft leben, Gespräche führen, Zärtlichkeit tauschen, Dinge gestalten in dieser Welt. Ich möchte noch meine Enkel heranwachsen sehen, wie sie groß werden, wie sie die Welt erobern. Ich möchte auch in meinem Beruf noch irgendwie Dinge bewegen. Ja, manchmal bin ich sehr nüchtern und traurig. Warum? Weil ich ja so nüchtern bin, dass ich nicht mehr so richtig an eine weltweite oder deutschlandweite Erweckung glauben kann. Aber ich möchte noch erleben, dass wir irgendwie mehr bewegen können als Christen in dieser Welt. Da habe ich noch Hunger. Ja, und wenn ich über Hunger nachdenke, Arne hat das gesagt, dann denke ich auch tatsächlich oft viel an Essen. Ja, ich esse gerne. Dann denke ich an Haferflocken und Milchreis und Pfannkuchen auflaufen, alles Mögliche. Ja, ich bin ein genussfreudiger Mensch. Ich möchte noch viele Dinge in dieser Welt erleben. In mir lebt noch eine große Sehnsucht und ein Lebenshunger. Und ich glaube, in dir auch. Und ich glaube, dass wir es auch als Kinder Gottes zulassen dürfen und auch mal da ganz nüchtern drüber nachdenken sollten. Aber da möchte ich uns auch zwei Fragen mitgeben. Die erste Frage ist, wärest du satt, wenn alle diese Wünsche, alle diese Träume in Erfüllung gehen würden in deinem Leben? Wärst du dann satt? Und die zweite Frage, das ist praktisch das Gegenteil davon, und was ist, wenn einige oder viele oder alle diese Wünsche nicht in Erfüllung gehen? Wärst du dann trotzdem noch satt? Was kann uns eigentlich satt machen? Was kann dich und mich so tief befriedigen, dass wir sagen, ich bin satt, ich bin zufrieden? Es kommt nochmal so ein Rückblick, Oldies but Goldies, so ein alter Song von Eleonore Fürstin von Reuß, ich bin durch die Welt gegangen. Und in diesem Lied heißt es dann mal, sie suchen, also die Menschen, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Ein ganz altes Erweckungslied. Und das wurde mal gecovert von der Rockgruppe Rolling Stones. Die haben das aufgegriffen, dieses Thema, und haben daraus den Song gemacht, I can get no satisfaction. Ich kann keine Befriedigung erlangen. Das war jetzt ein Witz, Entschuldigung. Ja? Ich habe mich gerade nicht im Griff gehabt. Aber merken wir etwas, ein altes Erweckungslied, sie kommen unbefriedigt zurück, und ein nicht mehr alter Song von den Rolling Stones, ich kann keine Befriedigung erlangen, merken wir das gleichbleibende Thema, ich werde nicht satt. Was macht mich satt im Leben? Wo komme ich jetzt wirklich zur Ruhe? Oder wie es in Lukas 12 steht, wann hat meine liebe Seele wirklich Ruhe? Es ist nichts Verkehrtes, sich ganz nüchtern und ehrlich Gedanken darüber zu machen, wie hungrig wir noch im Leben sind. Wichtig ist nur, auch sich klarzumachen, worauf kommt es am allerwichtigsten, am allermeisten in meinem Leben an? Also was ist mein Grundbedürfnis neben den vielen Wünschen, die ich habe und Sehnsüchten, die ich habe und die ich haben darf? Aber was ist das wesentlichste Grundbedürfnis? Und da bin ich dann beim zweiten Punkt. Nämlich Mose sagt und betet Gott an und bittet ihn und sagt, sättige uns mit Gnade. Sättige uns mit Gnade. Gott macht uns satt mit Gnade. Er will dich und mich befriedigen mit Gnade. Und das ist auch das, was im Neuen Testament dann aufschlägt, in ganz großen Sätzen, wie in den Sätzen von Paulus, wo er von Gott, von Jesus gesagt bekommt, lass dir an meiner Gnade genügen. Sei zufrieden mit der Gnade, die ich dir gebe. Das genügt. Und so singen wir es ja auch. Allein deine Gnade genügt. Ein Song, der, ich bin viel unterwegs, mir in jeder Gemeinde begegnet. Und manchmal kann ich das Lied auch nicht mehr hören, obwohl ich das eigentlich mag. Mal ganz ernst, mal ganz ehrlich, allein deine Gnade genügt, ist das deine Lebenshaltung? Geben wir uns mit der Gnade zufrieden? Ja, im Prinzip schon. Die Gnade ist das Grundsätzlichste, was es in unserem Leben gibt. Und jetzt müssen wir noch mal kurz in den Psalm 90 schauen und uns klar machen, was Gnade bedeutet. Der Mose beschreibt im Psalm 90, dass Gott die verborgenste Sünde von uns in unserem Leben in das Licht seines Angesichts stellt. Er macht offenbar den Zorn Gottes und er sagt, die ganze Vergänglichkeit unseres Lebens, die Ewigkeit, Untauglichkeit in unserem Leben, die hat eine Verbindung mit meiner Schuld, mit meiner moralischen Schuld vor Gott. Und dann sagt er, das wird hier offenbar und darum ist dein Zorn über mir und darum werde ich vergehen und darum ist mein Leben nicht nur vergänglich, sondern eventuell sogar verloren. Und daraus erwächst dann der Schrei um Gnade und er sagt, ich möchte nicht verloren gehen, bitte gib mir deine Gnade. Mein Leben, das höchstens 70 oder 80, ja, manche von uns haben die Gnade erlebt, noch älter zu werden. Ja, aber eigentlich ist unser Leben sehr begrenzt. Mein Leben ist nur dann geborgen, wenn du mir Gnade gibst. Und Gnade bedeutet, mir wird das, was unheimlich störend ist in der Beziehung zwischen mir und Gott, mir wird das vergeben, das wird weggenommen. Paulus fasst diese Gnade in Römer 6 mal so zusammen. Er sagt, der Tod ist der Sünde Sold, die Bezahlung der Sünde. Aber Gottes Gnadengabe ist das ewige Leben, Ewigkeit in Jesus Christus. Das ist Gnade. Und das kann mein Leben, ich sage das jetzt mal so, satt machen. Das ist die wichtigste Erfahrung in meinem Leben. Das bedeutet nicht, dass ich nicht weiter hungrig bleibe im Blick auf die irdischen Bezüge meines Lebens. Aber es bedeutet, dass mein Leben grundsätzlich dann doch satt ist, zufrieden ist. Ich bin befriedigt. Ich bin zur Ruhe gekommen. Meine Seele ist zur Ruhe gekommen. Am vergangenen Sonntag hat Matthias gepredigt über Philipper 3. Und da steht ein wunderbarer Satz. Da sagt der Paulus, ich kann nicht behaupten von mir, dass ich es schon ergriffen hätte. Ich bin noch lange nicht am Ziel. Ich bin noch unterwegs, ich bin unfertig, könnte man sagen. Aber eins kann ich von mir sagen, sagt Paulus. Ich greife nach dem, wozu ich von Christus ergriffen bin. Und diese Parallelstruktur in unserem Leben ist da. Ja, ich bin unruhig, ich strecke mich nach Dingen aus, die ich noch nicht habe, die ich vielleicht sogar in diesem Leben nie erlangen werde. Weder in der geistlichen Lebenswelt noch in der irdischen Lebenswelt. Aber ich strecke mich danach aus. Aber wovon alles gehalten und umschlossen ist, das ist, ich bin ein von Christus Ergriffener. Ich bin geborgen in Christus. Mein Leben mit allem Hin- und Hergeworfensein, auch mein Leben mit mancher Unzufriedenheit, mein Leben mit manchem Schmerz über Dinge, die nicht so eintreten in meinem Leben, wie ich es mir wünsche, dass Gebete von Gott noch nicht erhört werden, dass Träume nicht in Erfüllung gehen, dass Sehnsüchte immer noch in meinem Leben aufflackern, dass ich immer noch so nervös bin und so unruhig bin. Und jeder, der mich näher kennt, weiß, wie nervös und unruhig und unzufrieden ich sein kann. Aber alles das ist letztlich umschlossen davon, dass ich ein von Christus Ergriffener bin. Seine Gnade gibt mir einen Haltepunkt, einen Anker, eine Ruhe, eine Befriedigung, die die letzte und tiefste Realität meines Lebens ist. Ist das nicht schön? Und das feiern wir im Abendmahl. Mit deinem unfertigen Leben, mit deinem Versagen, mit den unerreichten Zielen. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du eine von Jesus ergriffene Persönlichkeit. Ich könnte weinen vor Freude, weil das so gut ist, weil das so stark ist in meinem Leben. Und davon spricht Mose, er sagt, ja, ich habe Lebenshunger. Aber ich weiß auch, so wie Arne das in der Einleitung gerade gesagt hat, ich weiß, wo ich satt werden kann, bei Jesus, in der Gnade Gottes. Und der letzte abschließende Punkt, sättige, so sagt Mose es hier, sättige uns frühe mit deiner Gnade. Gib mir diese Befriedigung so früh wie möglich. Und er redet da nicht nur von einem Tagesablauf, sondern im Zusammenhang von Psalm 90 ist klar, es geht um ein ganzes Leben. Und er sagt, sättige uns früh am Tag, früh im Leben mit dieser Gnade. Gib mir diese Befriedigung, diesen Haltepunkt so früh wie möglich. Warum? Ich will das mal vergleichen mit einer Alltagserfahrung. Das ist eine Illustration, auf die ich gerne zurückgreife. Etwas, was man nicht machen sollte, das kann ich euch sagen, ist hungrig einkaufen gehen. Ja? Wenn du hungrig einkaufen gehst mit so einem großen Einkaufswagen durch den Edeldiscounter Aldi zum Beispiel oder Lidl oder könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Wenn du hungrig einkaufen gehst, du wirst dich wundern, was dann alles in diesem Einkaufswagen landet. Weil deine Hungerfantasien dich dazu veranlassen, Dinge einzupacken, die du eigentlich streng genommen nicht brauchst. Aber im Augenblick knurrt dein Magen und dein emotionales Verlangen ist so groß, dann packst du alles Mögliche ein. Nicht nur Grundnahrungsmittel wie Spekulatius, sondern auch viele andere unwichtigen Dinge. Ja? Und das Problem ist, das, was wir einkaufen, das essen wir womöglich auch noch. Wenn nicht, dann können das beim Bibellesebund vorbeibringen. Wir schaffen alles weg. Ja? So. Aber ihr versteht das Prinzip. Wer hungrig unterwegs ist, der steckt seine Nase in Dinge, die er eigentlich streng genommen nicht braucht. Er füllt seinen Bauch, seine Seele mit Dingen, die nicht wertig genug sind für dich. Und darum sagt Mose hier, Herr, bitte gib mir ganz früh genug, diese Befriedigung in deiner Gnade, damit mein Leben nicht so viele Umwege macht, damit ich nicht so von so vielen Dingen irritiert werde, sondern dass ich mich immer wieder richtig freue über den Trost, über die Befriedigung, über die Sättigung an deinem Tisch. Dass ich nicht wie der verlorene Sohn, ich übertrage das jetzt mal, bei den Schweinen landen muss, obwohl jeder von uns irgendwie in seinem Leben da auch mal landen muss. Und dann wieder die Sehnsucht entwickelt nach dem Tisch im Vaterhaus, wo ich wirklich satt werden kann. Und weil diese Gefahr in unserem Leben eigentlich immer und durchgehend besteht, auch bei uns als, wenn ich das jetzt einfach mal bei dir und allen anderen hier voraussetzen sollte, nehmen wir an, wir sind alle Kinder Gottes und leben mit ihm. Dann besteht trotzdem die Gefahr, dass wir an der Gnade Gottes Mangel leiden. Davon spricht mal der Hebräerbrief, dass wir zu wenig in dem Bewusstsein der Gnade Gottes leben. Und da wird ein Beispiel erwähnt, der Esau, der das Erstgeburtsrecht hatte, im Alten Testament ein Bild für die Gnade, für das Vorrecht, zu Gott zu gehören. Und dann war er mal hungrig und erschöpft und kommt nach Hause und sein feiner Bruder Jakob luchst ihm das Erstgeburtsrecht ab, weil er so eine richtig duftende Linsensuppe gekocht hat. Und das Vergängliche wird für den Esau auf einmal so attraktiv, dass er das Ewige hergibt. Und diese Gefahr ist, glaube ich, in unserem Leben immer konstant da, dass wir das Ewige, das wirklich Wesentliche vernachlässigen, weil das Vordergründige, das Vergängliche uns so dominiert im Leben. Und damit das nicht geschieht, dafür brauchen wir uns gegenseitig. Wir müssen uns gegenseitig wachhalten, ermutigen, ermahnen. Und dafür brauchen wir auch das Abendmahl, das wir gleich feiern. Weil wir da immer wieder fokussiert werden von Jesus, der dieses Abendmahl geschenkt hat, auf das Allerwichtigste, auf das Wesentlichste, nämlich auf die Tatsache, dass wir bei ihm satt werden. Dass er das Brot des Lebens ist, das unseren tiefsten Hunger stillt. Und in dem Sinne, früh satt werden. Und immer wieder satt werden an der Gnade Gottes. Ich möchte dich einladen, mache dir deinen Lebenshunger bewusst. Sprich mal mit den Lieblingsmenschen in deinem Leben über den Hunger, der in dir noch lebt und da ist und der seine Berechtigung hat. Aber den zweiten Schritt, mach dir auch dein Grundbedürfnis bewusst und feier es, wenn du ein begnadigter Mensch bist, wenn du ein Mensch bist, der von Christus ergriffen ist, der in dieser Geborgenheit lebt. Und feier auch mit uns gleich Abendmahl. Feier mit uns die Gnade, die uns satt macht. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken für diese Erfahrung in meinem Leben, dass du mir Frieden geschenkt hast, einen übernatürlichen Frieden in dir. Ich danke dir, dass du meine Seele satt machen kannst, dass ich das immer wieder spüre und erlebe. Ich bitte dich aber auch um Vergebung für die vielen Momente in meinem Leben, wo mir das alles gleichgültig zu sein scheint, wo andere Dinge wichtiger sind, wo ich mich am Schweinetrog satt fressen möchte. Hilf mir, hilf uns, immer wieder die Sättigung in deiner Gnade, bei dir zu suchen, bei dir zur Ruhe zu kommen, bei dir Frieden zu finden. Und lass uns in diesem Bewusstsein auch gleich Abendmahl feiern und froh werden und mutig werden über das, was du uns schenkst. Ich bitte dich auch für alle hier in unserer Mitte, in unserem Gemeindeleben, die mit viel Schmerzen kämpfen, mit unerfüllten Wünschen kämpfen, die Sehnsüchte in sich tragen, die sie umtreiben, ungelöste Fragen, die wir auch in unserem Leben haben, die Sorge um andere Menschen. Herr, alles das gehört zu der Unruhe und zu dem Unbefriedigtsein in unserem Alltag, in unserer Existenz. Das können wir nicht leugnen, aber daneben wollen wir immer wieder stellen, deine Gnade. Und ich bitte dich gerade für die Menschen, die in diesem Sinne unruhig sind, dass du sie satt machst, dass du sie zur Ruhe kommen lässt bei dir, auch heute. Amen.